Es gibt einen Swingerclub aus 5 menschengemachten Objekten, die dabei sind, das Sonnensystem für immer zu verlassen. Das sind Voyager 1, Pioneer 10, Voyager 2, Pioneer 11 und New Horizons. Abgefahrener Gedanke, oder? Diese 5 Sonden können vielleicht durch Zufall mal andere Zivilisationen erreichen. Für diesen Fall haben Voyager 1 und Voyager 2 goldene Schallplatten mit Geräuschen und Musik der Erde dabei und eine Karte, die erklärt, wie das Sonnensystem und die Erde zu finden sind. Ist bisschen so wie bei Imbisswerbung. Großes goldenes Ding mit Karte, vermutlich ein Essensgutschein mit Wegbeschreibung zum Restaurant. Und wie das Essen kreischt, ist auch direkt drauf. Aber Spaß beiseite. Ich denke, die Schallplatte ist eher ein Zeichen für uns und unser Bestreben, da rauszugehen und das Universum zu verstehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Menschheit technologisch mal in der Lage ist, diese Sonden einzuholen und dann ein Museum drumherum baut. Ich sollte vielleicht mal ein Video über Raumschiffantriebe der Zukunft machen, die nicht völlig unrealistisch sind. Das liegt aber noch sehr weit in der Zukunft. Deshalb zum Thema der heutigen Folge. Diese 5 Sonden, die ich eingangs erwähnt habe, nennt man natürlich nicht offiziell Swinger Club, aber allen 5 Missionen ist gemein, dass sie zu Beginn ihrer Reise nicht genug Energie hatten, um das Sonnensystem zu verlassen und nur durch Vorbeiflüge an Planeten, die sogenannten Swingbys, genug Energie erhalten haben, um letztlich der Gravitation der Sonne zu entkommen. Fun Fact, aus dem Orbit der Erde beträgt die Fluchtgeschwindigkeit, um dem Schwerefeld der Sonne zu entkommen, rund 42 km pro Sekunde. 42? Aber logisch, 42 ist ja bekanntlicherweise die Antwort auf alles. Und um dem Schwerefeld der Sonne zu entkommen, machen wir uns tatsächlich die Gravitation zunutze. Okay, das macht jetzt nicht so wirklich Sinn, oder? Wo soll die Energie denn herkommen? Die Gravitation zieht ja an und stößt nicht ab. Wird da der Raum so sehr gekrümmt, dass wie bei einem Blatt Papier und einem Bleistift dann da so eine Abkürzung besteht, so durch die Raumzeit vielleicht? Nein, heute geht es nicht um Wurmlöcher und Science Fiction, sondern um ziemlich naheliegende Physik. Nicht ganz so intuitiv, das gebe ich zu, aber keine Panik, ich spreche dich da durch. Und wir erklären heute, was Swingby-Manöver sind und wie Gravity Assists eigentlich funktionieren. Wenn dir das Thema heute gefällt, nutz die Hilfe der Schwerkraft, um mit deinem Finger den Like-Button zu drücken. Und wenn du nicht verpassen magst, mit welcher Technik der Mensch sich gerade aufmacht, die nächsten großen Sprünge da draußen zu unternehmen, ja, dann solltest du unbedingt noch den Flyby für das Senkrechtstarter-Abo mitnehmen. Denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrttechnik, Raumfahrt-News und Experteninterviews. Jetzt aber zu dem Grund, warum das mit der Energiegewinnung bei Swingbys erstmal nicht intuitiv ist. Ich hatte ja gerade erst Videos zur Schwerkraft und wie man deren Wirkung künstlich, zumindest temporär, eliminieren kann, gemacht. Oder besser gesagt, die Wahrnehmung der Schwerkraft, denn Gravitation kann man ja bekanntlich nicht abschirmen. Kurz wiederholt, wenn wir etwas mit einer für den jeweiligen Himmelskörper geeigneten Geschwindigkeit auf eine Kreisbahn befördern, bleibt unsere Sonde auf ewig auf diesem Kurs. Es sei denn natürlich, irgendeine weitere Kraft wie Restatmosphäre oder ähnliches verändert ihre Geschwindigkeit. So funktionieren ja zum Beispiel Satelliten, die um die Erde kreisen. Aber wir können uns auch auf einer elliptischen Bahn von der Erde wegbewegen. Da die Gravitation der Erde permanent an unserem Raumschiff zieht, wird es immer langsamer, bis es am erdfernsten Punkt, dem Apogeum, seine niedrigste Geschwindigkeit hat. Analog wie wenn du etwas nach oben wirfst und es wieder zurück zur Erde fällt. Auf dem Rückweg wird das Raumschiff über die gesamte Zeit durch die Gravitation beschleunigt, bis wir uns am erdnächsten Punkt, dem Perigeum, befinden. Hier haben wir jetzt die höchste Geschwindigkeit. Sind wir dann wieder auf der aufsteigenden Seite der Kurve, wird die Geschwindigkeit auf dem Weg zum Apogeum, dem erdfernsten Punkt, wieder abgebaut. Die Zeit im Schwerefeld der Erde ist immer gleich und so ist die Geschwindigkeitsabnahme beim Verlassen der Erde mit der Geschwindigkeitszunahme während des Erdanflugs identisch. Aha, also das klingt ja jetzt nicht so, als würde man hier irgendwas an Geschwindigkeit geschenkt bekommen. Wo soll denn hier bitte dem Raumschiff bei einem Flyby Energie zugeführt werden? Auch wenn sich die Mehrheit der Menschen vermutlich permanent um sich selbst dreht, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Noch nicht mal des Sonnensystems. Wenn wir jetzt die Dynamik von eben auf einen Himmelskörper beziehen, der eine eigene Geschwindigkeit hat, müssen wir unsere Überlegungen erweitern. Stell dir vielleicht mal einen idealisierten Tischtennisschläger vor. Wenn du den Schläger nicht bewegst und der idealisierte Ball bei seinem Aufschlag keine Energie verliert, wird der Ball abprallen und mit der gleichen Geschwindigkeit den Schläger in entgegengesetzte Richtung verlassen. Wenn wir den Schläger jetzt dem anfliegenden Ball aber entgegenbewegen, wird der Ball zusätzlich zu seiner Anflugsgeschwindigkeit die Geschwindigkeitskomponente des Schlägers mitbekommen. Schaue ich aus der Perspektive des Schlägers, so wird der Ball sich mit derselben Geschwindigkeit entfernen, wie er angekommen ist. Erst wenn ich eine Perspektive unabhängig des Schlägers einnehme und auch sehe, wie der Schläger sich bewegt, kann ich sehen bzw. messen, dass der Ball die Geschwindigkeit des Schlägers zu seiner bisherigen addiert und der Schläger ein klitzekleines bisschen langsamer wird, weil er Energie an den Ball abgegeben hat. Und so ähnlich läuft es auch bei unserem Swingby. Die erste Sonde, die das Gravitationsschleudern genutzt hat, um einen anderen Planeten zu erreichen, war übrigens Mariner 10, die am 5. Februar 1974 von der Venus so umgelenkt wurde, dass sie relativ zur Sonne gesehen Geschwindigkeit verlor, um Merkur zu erreichen. Aber wo kommt die Energie jetzt her oder wo geht sie hin? Beim Tischtennisschläger ist es klar, du gibst dem Ball durch deine muskulösen Arme extra Energie über den Schläger mit. Aber was ist mit unserem Raumschiff oder besser mit unserem Planeten? Wenn das Raumschiff Energie gewinnt, muss der Planet ja Energie verlieren. Sonst drehen sich ja alle Physiker perpetuum mobile-Style in ihren Gräbern um. Tatsächlich wird der Planet langsamer. Nicht, dass man das dem Planeten anmerken würde. Der ist so massereich, dass der nur lacht und weiterfliegt. Aber es kommt de facto zu einem Transfer von kinetischer Energie vom Planet zum Raumschiff.
So haben die Voyager-Sonden, als sie beispielsweise den Jupiter passiert haben, diesem Planeten ein bisschen Energie genommen. Und tatsächlich wird Jupiter dadurch, wenn die Sonne in vielen Milliarden Jahren zu einem roten Riesen anwächst, vielleicht den Bruchteil eines Millimeters näher an dieser dran sein. Damit hat also auch der Vorbeiflug einer Sonde an Jupiter tatsächlich Einfluss auf diesen Planeten. Anders ist es, wenn größere Objekte aneinander vorbeifliegen. Wenn jetzt beispielsweise ein größerer Planet an der Erde vorbeifliegt, dann kann es sein, dass er der Erde zum Beispiel Energie hinzufügt und die Erde so ein bisschen aus dem Sonnensystem schleudert oder ihre Bahn um die Sonne erweitert. In einem anderen Fall wäre es so, dass dieser Planet der Erde zum Beispiel jetzt Energie klaut und damit die Erde näher an die Sonne herankommt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei Moes Video und danke ihm, dass ich einen kleinen Gastbeitrag aufnehmen durfte. Tschüss!
Abgefahren, oder? Wenn du jetzt mehr Plan von Tischtennis hast als ich, meine Kumpels nennen mich auch Grobmoto Mo, kannst du den anfliegenden Ball nicht nur schneller machen. Willst du den Ball kurz spielen, bewegst du den Schläger von dem ankommenden Ball weg und nimmst du Energie des Balls auf. Wer will denn langsamer werden? Wer bremst, verliert. Naja, wenn man zum Beispiel auf einem anderen Himmelskörper landen möchte, ist es ganz praktisch, wenn man nicht mehr so viel Bewegungsenergie abbauen muss. Wenn man eine Atmosphäre zum Bremsen hat, dann geht das ganz gut mit einem Hitzeschild. Aber wenn ich erstmal in einen Orbit einschwenken möchte oder auf einem Himmelskörper ohne Atmosphäre landen möchte, ist das ganz nett, wenn ich nicht so viel Treibstoff zum Bremsen mitnehmen möchte. Und das erklärt jetzt auch, warum die Apollo-Missionen alle dem Mond voll in die Umlaufbahn geflogen sind. Neben der Umlenkung der Flugbahn des Raumschiffs um den Mond wird so etwas Energie abgebaut. Und tatsächlich war auch das erste Mal, dass ein Gravity Assist überhaupt genutzt wurde am Mond. So konnte die sowjetische Sonde Luna 3 1959 als erste den Mond auf der erdabgewandten Seite fotografieren. Aber kommen wir jetzt zum Schluss nochmal auf die Voyager-Sonden zurück. Voyager 2 gilt zu Recht als eine der größten Errungenschaften der Raumfahrt überhaupt. Und es war ein kosmischer Zufall, dass die Mission überhaupt so möglich war. JPL, alle Raumfahrtfans wissen, das ist das Institut mit den Eierköpfen, die sich den richtig kranken Scheiß und die mega coolen Missionen ausdenken. 1964 entwickelte hier Gary Flandreau das Konzept einer großen Tour. Klingt ein bisschen nach Abi-Abschlussfahrt, aber war tatsächlich eine ziemlich große Sache. Gary Flandreau entwickelte eine Flugbahn, mit der es Ende der 70er Jahre möglich war, mit der damaligen Technik alle äußeren Planeten mit einer einzigen Sonde zu besuchen, die sogenannte Grand Tour. Diese Planetenkonstellation und damit diese Möglichkeit besteht nur alle 165 Jahre einmal. Die Planeten standen günstig. Keine Angst, ich glaube nicht an Sternzeichen. Bei dem Start von Voyager 2 am 20. August 1977 standen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun so günstig, dass die mit einer Titan 3 Centaur gestartete Sonde als einzige Sonde bisher überhaupt sowohl die beiden Gasgiganten Saturn und Jupiter als auch die Eisplaneten Uranus und Neptun besuchen konnte. Mit unserem Wissen über Swingbys können wir uns die Energie von Voyager 2 mal genauer anschauen. Aufgetragen ist auf der X-Achse die Distanz zur Sonne und auf der Y-Achse die Geschwindigkeit relativ zur Sonne. In Blau haben wir die Geschwindigkeit, die in der jeweiligen Distanz von der Sonne notwendig ist, um der Schwerkraft der Sonne zu entkommen, die sogenannte Sonnenfluchtgeschwindigkeit. Los ging der Flug von der Erde und die Distanz Erde-Sonne, die bezeichnen wir ja als astronomische Einheit. Kilometer sind in dem Maßstab etwas unpassend, beziehungsweise die kann man sich nicht so gut vorstellen. Auch wenn die Titan 3 Centaur der Voyager 2 mit 6 zusätzlichen Kilometern pro Sekunde zu den 30 Kilometern pro Sekunde der Erde ganz gut Geschwindigkeit mitgegeben hat, sehen wir, wie die rote Kurve bis zur ersten sprunghaften Erhöhung bei der astronomischen Einheit 5 weit unter der Fluchtgeschwindigkeit gelegen hat. So wäre sie niemals aus dem Sonnensystem herausgekommen. Warum wird die Geschwindigkeit immer weniger? Wir befinden uns ja im Einfluss der Sonne und so verlangsamt die Gravitation der Sonne uns permanent auf unserem Flug. Andererseits nimmt der Einfluss der Sonne quadratisch mit der Distanz ab. An der blauen Kurve kann man aber auch sehr gut erkennen, wie schnell die Gravitation mit dem Abstand zur Sonne schwächer wird. Die erste Sprungstelle markiert den ersten Flyby von Voyager 2. Am 9. Juli 1979 ist Voyager 2 in das Schwerefeld des Jupiters eingetreten und wurde in dieser gestauchten Ansicht schlagartig auf eine höhere Geschwindigkeit beschleunigt. Diese neue Geschwindigkeit hätte dann tatsächlich schon gereicht, um das Sonnensystem zu verlassen. Warum fällt die Kurve nach dem Peak wieder so stark ab? Klar, erst beschleunigt der Jupiter die Sonde, aber wenn sich die Sonde vom Jupiter entfernt, muss die Sonde eben auch die Gravitation des Jupiters überwinden. Aber wir verlassen den Jupiter trotzdem mit deutlich höherer Geschwindigkeit, als wir ihn vorher erreicht haben. Ja, geil on. Das gleiche Prinzip haben wir dann bei den Vorbeiflügen an Saturn und Uranus. Fällt dir was auf? Was ist denn da am Neptun passiert? Voyager 2 ist bis heute tatsächlich die einzige Sonde, die Neptun besucht hat. Als absehbar war, dass das passieren wird, hat man sich bei der NASA entschieden, einen Vorbeiflug am Neptun zu wählen, der den damals schon bekannten Neptunmond Triton ermöglicht hat. Das hat dann zwar Geschwindigkeit gekostet, aber Ziel von Voyager war es ja eben nicht, mit möglichst hoher Geschwindigkeit das Sonnensystem zu verlassen, sondern Ziel war es, viel über die besuchten Himmelskörper herauszufinden. Und das hat sie definitiv. Unter anderem hat Voyager 2 bei seinem Vorbeiflug 6 weitere Monde und die Ringe des Neptuns entdeckt. Da er jetzt Pluto nicht mehr als Planet gilt, wurde mit dem Neptun-Vorbeiflug übrigens alle Planeten des Sonnensystems 1989 durch den Voyager 2-Vorbeiflug schon durch Sonden besucht. 1989, da war ich schon auf der Welt. Und heute liefert Voyager 2 immer noch Daten aus den Tiefen des Alls. Auch wenn aktuell in der Presse die Meldung rumgeht, dass einige Experimente dieses Jahr abgeschaltet werden müssen, um den Betrieb zu verlängern. Voyager 2, unglaubliche Mission. Und so nicht möglich ohne die 4 Swingbys. Hätte man den Neptun ohne die Boosts der 3 vorherigen Swingbys erreichen wollen, hätte das fast 40 Jahre gedauert, anstatt der 11 Flugjahre. Unabhängig davon hätte es, um auf so hohe Geschwindigkeiten zu kommen, aber sonst auch einer viel größeren Rakete bedurft, die es so aktuell überhaupt nicht gibt. Mit den Swingbys kann man also auch viel Energie sparen. Gutes Beispiel Europa Clipper der NASA. Der sollte ursprünglich mit dem SLS direkt in Richtung Jupiter-Mond Europa geschickt werden. Da sich das SLS aber verzögert hat, nimmt man jetzt eine Falcon Heavy von SpaceX, die eigentlich nicht genug Energie hat, aber durch Swingbys an Mars und Erde die Reise trotzdem ermöglicht. Wenn es darum geht, sich möglichst energiesparend im Sonnensystem zu bewegen, gibt es tatsächlich aber eine noch viel effizientere Methode. Mit Hilfe des interplanetaren Netzwerks, einem theoretischen System, das sich entlang der Lagrange-Punkte der Himmelskörper erstreckt, kann man sich durch das gesamte Sonnensystem bewegen. Und das mit einem Bruchteil der Energie, die sonst nötig wäre. Kehrseite, das ist unfassbar langsam und taugt für Projekte in einer Menschenlebenszeit eigentlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann riesige Warnströme, die sich auf solchen Routen durchs Sonnensystem bewegen. Denn wenn ein Fließband nicht sehr schnell fördern kann, muss man es eben nur breit genug machen, um auf die gleiche Förderleistung zu kommen. Aber ich schweife ab. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen und du konntest ordentlich was mitnehmen auf deinem Wissensförderband. Bedanken möchte ich mich bei Andreas für seinen Gastauftritt und die Animation und bei Eneas für die Hilfe beim Skript. Findest du den Gedanken, dass da gerade menschengemachte Sonden unser Sonnensystem verlassen und wir bereits alle Planeten des Sonnensystems mit Sonden besucht haben, genauso inspirierend wie ich? Und die nächsten abgefahrenen Missionen, die nach Leben auf unseren Planeten suchen, sind mit der europäischen JUICE und der amerikanischen Europa Clipper ja schon in Planung und in den Startlöchern. Dann natürlich mit Sensoren, Kameras und Rechenpower von heute. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, abonnieren nicht vergessen. Ja, und dieses Video hier von mir, das empfiehlt YouTube genau dir, um dich auf unseren Apollo-Moment vorzubereiten. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.